Ich hoffe, dass wir mit der gleichen Freude zum Gottesdienst geeilt sind wie die Kinder zur Kinderstunde. Wir wurden heute begrüßt mit diesem Vers, wo David seine Freude geäußert hatte, im Tempel des Herrn mit den Gläubigen zusammenzukommen. Und als ich die Kinder jetzt beobachtet habe, wie sie gelaufen sind, habe ich gedacht, hoffentlich haben wir innerlich, wir müssen ja, können ja bestimmt auch nicht alle so schnell laufen, oder? Es sind ja einige schon älter, aber innerlich können wir diese Freude haben auf diese Gemeinschaft. Ja, also wir hatten diesen Sommer eine Plage zu Hause. Auf der Terrasse hatten wir eine ganze Menge Ameisen. Es war eigentlich zum ersten Mal so viel und ich wusste, es gibt irgendwelches Mittel gegen die Ameisen, habe mich dann erkundigt und versucht, sie zu besorgen. Dann habe ich solche Dosen, vielleicht kennt sie einer oder andere, erwerben können, wo die Ameisen dann gewisse Nahrung für sich holen. Das ist eigentlich ein Köder. Das ist keine richtige Nahrung natürlich für die Ameisen, sonst würde man noch mehr Ameisen anlocken, aber es ist praktisch eine Dose, die man auf die Laufwege der Ameisen stellen sollte. Und so steht es in jedem Fall in der Beschreibung. Und es ist drin, ist ein ganz attraktives Gel für die Ameisen mit dem Geschmack vom Waldhonig, das sie so gerne mögen, oder den sie so gerne mögen, diesen Honig. Und die Ameisen verzehren es selbst und schleppen es natürlich sehr gerne ins Nest hinein, als Vorrat, als Nahrung für die Königin und für die Brut, die da im Nest ist. Und innerhalb von kürzer Zeit stand es in der Beschreibung, und das hat sich auch bestätigt, waren die Ameisen auf einmal nicht mehr da. Sie sind alle eingegangen. Sehr effektiv, aber ich möchte hier keine Werbung machen heute für diese Dose, sondern eher zum Predigtthema das gebrauchen. Und es ist mir einfach eingefallen, weil Satan sehr oft in unserem Leben als Christen so ähnliche Köder auf den Weg stellt. Mit einer gewissen Substanz, die für uns scheinbar sehr geschmackvoll ist. Und möchte heute ein ganz spezifisches Thema anfassen, das, wo ich eigentlich länger gezögert habe. Ich habe selten eine Predigt so oft zur Seite gelegt, war mir unsicher, ob ich richtig liege, ob ich nicht die Gedanken von Andreas Neufeld weitergebe oder das, was in der Bibel steht, weil es einfach wichtig ist und ein Thema, das so auch heikel ist, bestritten unter Christen. Ich habe immer wieder auch dafür gebetet und dann auch einige Gespräche führen können und immer wieder, wie gesagt, kam ein Zweifel und dann habe ich doch gedacht, es muss gepredigt werden, weil das Wort Gottes spricht auch darüber. Und manchmal unsere Vorstellungen zu diesem Thema und das, was die Bibel sagt, gehen weit auseinander. Ich hoffe so sehr, dass auch heute in dieser Botschaft nicht die eigene Erfahrung im Vordergrund steht oder die eigene Meinung, die eigentlich irrelevant ist, sondern das, was das Wort Gottes steht. Und ich möchte heute über einen Köder sprechen, der vor einigen Jahrzehnten in der Christenheit, mindestens in unseren Kreisen, absolut kein Problem war eigentlich. Und in den letzten Jahren ziemlich umstritten wurde und darüber diskutiert wird, über den Köder mit dem Alkohol, der Christ und Alkohol. Wie verhält sich das? Was sagt die Bibel dazu? Wie gesagt, es ist kein einfaches Thema und ich hoffe, dass Gott mir gnädig ist, das auch aus der Schrift heraus richtig zu beurteilen und weiterzugeben. Wichtig ist, wie gesagt, nicht, was wir dazu meinen, ich oder du, sondern was sagt die Bibel dazu? Darum geht es ja. Was sagt die Schrift? Und dazu gibt es ja eigentlich unterschiedliche Meinungen. Wenn wir jetzt fragen würden, einige Leute unter uns, was sagt die Schrift zum Thema Alkohol? Einige würden sagen, nichts Konkretes. Eigentlich, jeder muss selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Die Meinung kenne ich. Oder die Bibel sagt uns eigentlich, wie viel wir trinken können oder dürfen. Sie spricht darüber, wie viel ich als Christ trinken darf, um nicht, damit es nicht ein Problem für mich wird. Die dritte Meinung könnte so lauten, die Bibel ermutigt uns sogar dazu, Alkohol zu genießen. Oder ist auch eine weit verbreitete Meinung, die Bibel verbietet es, generell Alkohol zu nehmen. Und wie gesagt, es kommen Fragen auf, die noch vor einigen Jahren absolut nicht aktuell waren, aber zu denen wir Stellung nehmen müssen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Man würde am liebsten über ein erbauliches Thema reden, aber ich hoffe, dass es heute auch in gewissem Sinne erbaulich ist, worüber wir reden für uns. Das Problem aber, wie gesagt, wird immer aktueller. Und ich möchte einen Vers lesen, der heute ein der Schlüsselvers für unsere Predigt sein sollte, aus Epheser 5, Vers 18. Ein Vers, der sehr gezielt dieses Thema anspricht. Ich lese aus der Schlachter-Übersetzung, Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Bekannter Text, und die Befürworter des Alkoholkonsums nehmen das als Richtschnur für die Menge, die sie trinken können. Als Grundlage dafür, wie viel darf ich trinken? Ich darf mich nicht betrinken, so sagen dann diese Leute, aber weiter nichts. Der Text aber spricht nicht darüber, wie viel wir trinken sollen. Das ist nicht das Ziel hier, diese Aussage von Paulus, sondern über zwei Arten vom Leben. Es geht hier in diesem Text um zwei Lebenswege. Das Leben im Geist, in Christus, oder das Leben nach den Werten dieser Welt. Entweder oder. Römer Kapitel 13, wir werden immer wieder heute einige Bibelstellen zur Hilfe uns holen, damit wir die Aussagen auch biblisch begründen können. Römer 13, Verse 12 und 14, hier schreibt Paulus, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und ablegen die Waffen des Lichts. Hier geht es um entweder oder. Er sagt positiv, negativ. Weiter, lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, positiv, nicht im Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht. Vers 14, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und wiederum negativ und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Hier geht es genauso wie in unserem Vers, den wir als Grundlage für die heutige Botschaft genommen haben, um zwei Arten von Lebens, vom Leben, entweder oder. Es geht nicht so und so, es geht so und so, nein, es geht entweder oder. Und wir wollen uns heute die Frage erstmal stellen, warum trinkt ein Mensch überhaupt Alkohol? Warum trinken wir? Also, als ich Christ wurde und immer wieder für mich war das selbstverständlich, dem Alkohol zu entsagen, weil bis dahin habe ich natürlich die ganze Feiern mit Alkohol mitgefeiert. Es ist für mich kein Fremdwort, Alkohol. Aber seitdem ich Christ geworden bin, war für mich klar, es gehört nicht zu meinem Leben. Und wenn die Menschen mich versucht haben, meine ehemaligen Freunde immer wieder zu ermutigen, mindestens ein Gläschen zu trinken, dann habe ich immer wieder die Frage gestellt, warum muss ich oder soll ich denn trinken? Ich habe bis heute keine gescheite Antwort bekommen. Warum? Ich habe immer eine Gegenfrage gestellt. Erklär mir, warum soll ich das denn machen? Keiner könnte mir eine gescheite Antwort geben. Warum trinkt der Mensch Alkohol? Das Ziel ist eigentlich, und da denke ich, werden wir uns einig sein, immer wieder die Veränderung des Denkens. Wir wollen eine gewisse Veränderung der Gesinnung zu erreichen. Sonst würden wir ja auch nicht trinken, ist ja klar. Wozu trinke ich denn Alkohol? Ich möchte etwas in meinem Denken verändern. Und deswegen lasst uns mal dieses Problem dieser veränderten Gesinnung anschauen und sie dem echten Leben in Christus gegenüberstellen. Das tut Paulus ja in diesem Text. Es geht nicht um die Norm, wie viel ich trinken darf. Und wir wollen heute in drei Punkten diese Frage behandeln. Also zum einen wollen wir feststellen, die Suche nach Freude oder die Suche nach der Erfüllung im Alkohol widerspricht der Schrift. Es ist nicht schriftgemäß, wenn wir die Suche nach Freude, nach Erfüllung im Alkohol suchen. Und das ist ja eigentlich das Ziel des Trinkens. Dieser Vers, unser Vers, den wir aus Epheser 5,18 gelesen haben, klingt in der Neues Leben Übersetzung folgendermaßen: Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Also, worum es hier geht, es ist Folgendes: Man wird mit Sicherheit sein Leben ruinieren, wenn man sich dem Wein ergibt, denn es ist Ausschweifung. Steht hier geschrieben. Wir haben es gelesen. Und die griechische Form dieses Verbes, die heißt nicht, es wird irgendwann zur Ausschweifung, sondern die griechische Form dieses Verbes spricht von einer Tatsache der Gegenwart, es ist eine Ausschweifung. Die Lebensweise des verlorenen Sohnes, die in Lukas Kapitel 15 beschrieben wurde, und im Vers 13 steht, dass er mit Prassen seine Vermögen praktisch vergeudet hat. Da steht das gleiche Wort. Ausschweifung, im Griechischen steht das gleiche Wort. Es ist ein Benehmen eigentlich, die Ausschweifung ist ein Benehmen, bei dem der Mensch nicht mehr Verantwortung für seine Handlungen übernimmt. Ist ganz einfach zu definieren. Und das gleiche Wort finden wir auch noch im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 4. Hier schreibt Petrus: Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Das gleiche Wort, das wird hier gebraucht für das unordentliche Treiben, von dem Petrus redet. Wir nehmen Abstand von dem, was früher gewesen ist. Und das befremdet die Menschen um uns herum. Sie verstehen uns nicht mehr. Ich denke, viele von uns haben das erlebt, die später zum Glauben gekommen sind. Viele junge Leute, vielleicht Kinder, die sich bekehrt haben im Jugendalter, denen ist dieses erspart geblieben, Gott sei Dank. Aber wir, wo vielleicht so mitten im Leben schon eine radikale Wende kam, haben durch unseren Wandel die Leute befremdet. Sie erkannten auf einmal bei uns nicht mehr diesen Wandel, den sie früher gesehen haben. Und Gott sei Dank, dass wir dadurch ein Zeugnis sein konnten, gezeigt haben, dass wir auf einmal ganz andere Werte und Prioritäten im Leben haben. Man beruft sich immer wieder, wenn man darüber diskutiert, und ich muss sagen, ich habe in den letzten paar Jahren viele Diskussionen zu diesem Thema gehabt, deswegen habe ich mir das so schwer gemacht, weil immer wieder kommen Gegenargumente, scheinbar auch mit der Schrift belegt, und man befasst sich damit. Und sehr oft sind das Bibelstellen aus dem Alten Testament, worauf sich die Befürworter von Alkoholkonsum immer wieder berufen. Sie sagen, ja, im Alten Testament wurde ja auch getrunken, wird immer wieder darüber berichtet. Meine Lieben, aber nicht alles, worüber uns die Bibel berichtet, ist unbedingt richtig. Das sind Berichte. Zum Beispiel im Alten Testament wird berichtet, dass die Männer damals viele Frauen hatten. Gott hat das nie gewollt. Gott hat das zugelassen, diese Vielehe. Aber Gott hat das nie für gut geheißen. Und wir wissen immer, wir können aus jedem Bericht lesen, dass zum Beispiel diese Vielehe immer wieder am Ende Probleme gebracht hat ins Leben der Menschen. Nicht alles, worüber berichtet wird, ist in Gottes Augen richtig. Deswegen müssen wir immer wieder die Einschätzung Gottes zu diesem Punkt, zu diesem Thema hören. Wichtig ist seine Beurteilung. Die Schrift spricht sehr viel negativ über den Konsum von Alkohol. Ich habe eigentlich ein paar Stellen jetzt aus dem Buch der Sprüche genommen, wo ich auch die letzte Zeit intensiver gelesen habe. Also das Buch der Sprüche spricht sehr viel negativ über den Konsum von Alkohol. Zum Beispiel Sprüche Kapitel 20, Vers 1. Der Wein macht Spötter und starkes Getränk macht wild. Wer davon taumelt, wird niemals weise. Kapitel 21, Vers 17. Wer gern in Freuden lebt, wird Mangel leiden. Und wer Wein und Salböl liebt, wird nicht reich. Kapitel 31, Buch der Sprüche, Verse 4 bis 7. Nicht den Königen, Lemuel, ziemt es Wein zu trinken, nicht den Königen noch den Fürsten starkes Getränk. Sie können beim Trinken des Rechts vergessen und verdrehen die Sache aller elenden Leute. Gebt starkes Getränk denen, die am Umkommen sind, und Wein den betrübten Seelen, dass sie trinken und ihres Elendes vergessen und ihres Unglücks nicht mehr gedenken. Also es heißt eigentlich, die vernünftigen Menschen, die klar denkenden Menschen brauchen nicht zu trinken. Wenn wir diesen Text einfach so nehmen, wie er steht in der Bibel, nicht versuchen umzudeuten, zu verdrehen. Also hier steht es klar und deutlich, Alkohol ist für diejenigen Menschen, die mit ihrem Leben oder in ihrem Leben mit den Umständen nicht zurechtkommen. Und sie versuchen dann, im Wein die Lösung für ihre Probleme zu finden. Hier steht es, den betrübten Seelen gibt es, dass sie trinken und ihr Elend vergessen, aber nicht denen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Für die Menschen, die ein Ziel, ein Fundament, eine Zukunft haben, ist es einfach überflüssig. Irgendwo versuchen, eine Gesinnungsänderung zu bewirken durch diese Einflüsse. Jesaja Kapitel 5, Vers 20 und 22. Schauen wir weiter. Jesaja 5, Vers 20, 22. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Wehe denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer Rauschtrank zu mischen. Diese Warnungen sind für Menschen geschrieben, diese Wehrufe sind geschrieben für Menschen, die mutig sind zu trinken. Die sagen, kein Problem. Ist mir egal, dass es da Warnungen gibt, dass jemand mich warnt, ob es meine Eltern sind oder vielleicht auch das Wort Gottes. Ich weiß schon, wie viel und wann ich zu trinken habe. Der positive Aspekt der Enthaltung vom Alkohol wird hier auch erwähnt in der Bibel. Wo Leute, die bewusst auf Alkohol verzichtet haben, als positive oder eine positive Einschätzung bekommen. Zum Beispiel die Nazarener. Es waren Männer, die sich ihr Leben Gott geweiht haben. Immer wieder lesen wir im Alten Testament, diese Männer haben keinen Tropfen Alkohol genommen. Sie haben ihr Leben Gott geweiht. Ich spreche jetzt erstmal vom Alten Testament. Sie haben nicht getrunken. In Jeremia im 35. Kapitel, ich werde jetzt diese Verse nicht lesen, diese Geschichte von den Söhnen Rechabs, wo berichtet wird, dass der Vater ihnen auf den Weg gegeben hat und gesagt, ihr Söhne, ihr dürft keinen Tropfen Alkohol trinken. Und Gott sagt, das ist gut so. Gott gibt eine ganz positive Einschätzung dessen. Es wird ganz positiv bewertet. Alleine schon der Gehorsam den Eltern gegenüber in dieser Frage bringt Segen. Das können wir ganz deutlich aus diesen Bibelstellen erkennen. Alleine der Gehorsam den Eltern gegenüber. Das Neue Testament. Ich will jetzt nicht auf ein paar Fragen eingehen. Also jemand sagt ja, Jesus hat Wein oder Wasser zu Wein verwandelt und so weiter. Also das sind Sachen, über die kann man reden. Was für ein Wein damals gab, wie stark er war oder in welcher Art und Weise er damals in der Gesellschaft gebraucht wurde. Das ist in jedem Fall sehr speziell, kulturell spezifisch bedient. Aber ich möchte einfach den positiven Aspekt erstmal herausstellen, was das Neue Testament darüber sagt. Zum Beispiel Johannes der Täufer, er trank kein Alkohol. Er hat darauf verzichtet. Und dann gibt es einen Vers, der sehr oft gebraucht wird von den Befürwortern des Trinkens, im 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 23. Den habe ich auch schon mal als Argument gehört. Ja, guck mal, in der Bibel steht es doch. Lass uns mal diesen Vers betrachten. Also wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir über dieses Thema reden, dass wir sagen, wollen mit der Bibel da weniger argumentieren. Wir können ganz klar und deutlich mit der Schrift argumentieren. Hier schreibt Paulus an Timotheus Folgendes. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein, dazu um des Magens willen und weil du oft krank bist. Also, hier kann man nur sagen, wäre es selbstverständlich, dass Timotheus oder dass die Christen damals Wein getrunken hätten. Warum müsste denn Paulus Timotheus ermutigen, das zu tun? Ist doch ganz klar eigentlich, für mich war das eigentlich immer klar. Warum musste man einen kranken Menschen ermutigen, etwas Wein zu trinken, wo doch, wenn das Problem nicht da wäre, wenn der Verzicht nicht da wäre, ein bewusster Verzicht. Ich muss gestehen, ich habe jetzt auch während meiner Krankheit einige Kräuter getrunken, die auf Alkoholbasis gestellt wurden. Also das ist ganz was anderes. Aber es geht ja, das Ziel ist ja nicht das Trinken um des Veränderung des Denkens. Das ist nicht das Ziel. Wenn es eine Medizin ist, ich meine jetzt nicht eine Flasche Schnaps in zwei Tagen, ne? Man kann ja da auch vieles missbrauchen, ne? Aber man muss hier ganz klar und soll hier ganz klar unterscheiden. Also die Bibel und der Rausch, insgesamt können wir sagen, ich denke, insgesamt wirklich können wir sagen, dass die Heilige Schrift mehr negativ als positiv über den Konsum von Alkohol redet. Das ist erstmal zum Punkt, die Bibel und der Alkohol. Der zweite Punkt, der nächste Punkt, der gesunde Menschenverstand widerspricht dem Konsum von Alkohol. Und hier habe ich gedacht, ich hole mir mal ein paar Informationen von Fachleuten, keine Christen, ich denke, man sind keine Christen, in jedem Fall ist mir nicht bekannt, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Der Menschenverstand, die menschliche Logik und wie gesagt, ich habe es für richtig gehalten, mal darauf zurückzugreifen, auf den Menschenverstand, auf die menschliche Logik, wie die Welt es sieht. Also und habe da zum Beispiel entdeckt, dass in den letzten paar Jahren ein Aufschrei unter den Fachleuten rundgegangen ist und einige Bücher zu diesem Thema geschrieben wurden auch. Unter anderem, letztes Jahr kam das Buch raus, das hieß Generation Wodka. Es ging mehr um die jungen Leute, wo die Fachleute sich an den Kopf fassen und sagen, was ist mit unserer Jugend los, die auf einmal so dem Alkohol verfällt. Und unter anderem schreiben diese Fachleute und sagen, Menschen, die mit einer geöffneten Flasche Alkohol in der U-Bahn sitzen oder Parkbänke belagern, früher waren das heimatlose Gestalten vom Rand der Gesellschaft. Heute sind es Jugendliche aus allen sozialen Schichten. Der Rausch, das heißt das Betrunkensein, gehört für jeden zweiten 15-Jährigen zum Trinkvergnügen. Trinken bis zum Umfallen gehört für viele Jugendliche zum ganz normalen Freizeitvergnügen. Jeder zweite 15-Jährige trinkt sich regelmäßig einen Rausch an, zeigt eine Krankenkassenstudie. Das Handy in der einen Hand, die Bierflasche in der anderen. Derart ausgerüstet starten Jugendliche häufig in den Ausgehabend. Alkohol gehört für sie zum Feiern. Jedes zehnte Kind unter 12 Jahren trinkt regelmäßig Alkohol. Das ist die Statistik von Fachleuten, die sich damit beschäftigt haben. Und dann ist ein weiteres Zitat vom Ulrich Zimmermann, der leitet die Klinik für Suchtmedizin in Mannheim. Er schreibt: Wer trinkt, gilt als normal. Wer abstinent lebt, immer noch als Sonderling. Wer trinkt, gilt als normal. Ich sage nicht, das geht nicht um die Gemeinde. Es geht um die Welt. Als Sonderling gilt der, wer nicht trinkt, in die Welt. Und ich habe mit Leuten diskutiert, die sagen, weißt du, das ist eure Kultur, irgendwo eure Generation. Heute, wenn ich nicht trinke, also den Leuten ist das egal. Die merken das nicht mal. Das würde kein Zeugnis sein. So, guck mal, was die Welt sagt. Wenn du nicht trinkst, giltst du als Sonderling, das ist die Welt. Die bezeugt es, wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Und das hat verheerende Folgen. Mehr als 8 Millionen, den 18- bis 59-Jährigen in unserem Lande, haben ernsthafte Alkoholprobleme. Weitere 2,5 Millionen sind abhängig. Also, das sind die Tatsachen. Der Deutsche trinkt im Durchschnitt 10,4 Liter reinen Alkohol pro Jahr, kaum weniger als der Franzose. Doch, dann wird die Frage gestellt, doch wann endet der Genuss, wann beginnt die Sucht? Die Grenze ist laut Medizinern fließend. Ein Cocktail, ein Gläschen Bier nach Büroschluss, ein Schoppen Wein zum Essen. Alkoholismus beginnt meist schleichend. In den Teufelkreis der Sucht geraten viele, denn die Gesellschaft akzeptiert die Droge Alkohol. Das ist jetzt, bis jetzt, das, was die Welt drüber schreibt. Was machen wir mit den Erfahrungen der Generationen von uns, unserer Väter, die bewusst darauf verzichtet haben, weil sie diese große Gefahr erkannt haben, weil sie auch nicht irgendwo auf dem Mond gelebt haben, auch gerade in Russland, aus dem Land, aus dem viele von uns stammen, gab es ja andere Konfessionen, Religionsgemeinschaften, von denen man sich bewusst getrennt hat, wo Alkohol zum Alltag gehört hat. Und unsere Väter wussten, wie wichtig das ist, abstinent, alkoholfrei als Christ zu leben. Die Gefahr einfach war so riesig, dass man sich entschieden hat und gesagt hat, nein, wir nehmen das ernst. Ich staune immer wieder, wenn man mit Leuten heute diskutiert, einigen jungen Leuten, wie sie mich versuchen zu überzeugen, dass man zurückgeblieben ist in dieser Frage. Ich weiß, ich habe mit einigen jungen Leuten wirklich viele Diskussionen gehabt. Die sind jetzt nicht mehr in der Gemeinde. Dann war ich bei einer Hochzeit, bei der ich auch dienen dürfte, da ein Pärchen mittrauen. Und die jungen Leute waren da und ich mit meiner Frau Elvira gehen wir raus und zu unserem Auto auf den Parkplatz. Und ich sehe, dass sie sich verstecken hinterm Auto. Und nachher habe ich dann gesehen am Vorbeigehen, dass es da schon nicht mehr um ein Bier ging, um das wir immer wieder diskutiert haben. Sie haben immer wieder gesagt, was ist das schon mit einem Bier? Wo steht es? Oder was weiß schon, was ich tue mit einem Bier? Und dann habe ich gesehen, dass da schon Schnapsflaschen im Spiel waren. Ja. Wurde schon was Stärkeres getrunken. Sie haben mir so leid getan, weil ich weiß, wohin es führt. Ich weiß, wo es endet. Die Diskussion beginnt um ein Glas Bier. Und die Praxis zeigt aber, es bleibt nicht dabei. Wir haben es gelesen, wie weltliche Fachleute sagen, es beginnt schleichend. Langsam. Kein Alkoholiker hat begonnen, flaschenweise zu trinken. Er hat erstmal ein Gläschen Bier, vielleicht ein Gläschen Wein getrunken. Und dann kam erst diese Abhängigkeit. Alkohol, wir haben das schon drüber gesprochen, vernebelt den Verstand. Wir Menschen haben sowieso irgendwo immer wieder Probleme, uns zu konzentrieren, wie ich gerade bei einem Satz jetzt, den Satz zusammenzufassen. Wir sind nicht alle so fit, dass wir ständig irgendwo auf dem Höhepunkt der Konzentration sind. Und dann versuchen wir uns noch zu benebeln mit dem Alkohol, um gewisse Dinge vielleicht etwas zur Seite zu schieben oder was auch immer. Das ist ja eigentlich das Ziel des Trinkens, außer medizinischer Zwecke, dass die Veränderung des Denkens, vielleicht ein Glücksgefühl zu haben oder abzuschalten. Und deswegen ist das aus der menschlichen Logik, von dem menschlichen Verstand, von der Logik hier eigentlich absolut falsch, diesen Zustand anzustreben. Jemand hat mal so schön gesagt, Alkohol wird erst zur Gewohnheit und dann zur Abhängigkeit. Alkohol wird erst zur Gewohnheit und dann zur Abhängigkeit. Meine Lieben, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nur wenige oder keine Leute hier haben, die nicht familiär oder im Freundeskreis mit diesem Problem konfrontiert wurden. Gibt es hier jemanden, der niemanden persönlich kennt, der ein Alkoholproblem hat, unter Arbeitskollegen, im Freundeskreis, im Verwandtenkreis? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kaum solche Leute gibt. Meine Lieben, wir wissen es eigentlich, aber wir denken ja, mit mir wird es nie passieren. Ich darf es mir leisten. Warum haben die meisten Länder dieser Welt die Null-Promille-Grenze für das Autofahren? Weil schon die kleinste Dose, eine kleinste Norm vom Alkohol verändert das Denken. Wir können uns nicht mehr so konzentrieren. Und ich habe mir so gedacht, stell dir mal vor, ich werde mal angerufen, zu Hause ganz plötzlich, mich ruft jemand an, sagt, du, ich brauche deine Hilfe, kannst du mal kommen, mich abholen oder was auch immer. Und ich würde ihm als Christ sagen, du, ich habe gerade ein paar Gläschen getrunken, zu viel, ich kann leider kein Auto fahren. Ich weiß nicht, wäre das ein gutes Zeugnis, oder? Als Christ? Ich weiß nicht, vielleicht siehst du das anders, aber ich sehe das aufgrund der Schrift. Entweder oder. Entweder verkündige ich auch in dieser Frage die Freiheit, in der ich lebe, als Christ, oder ich gehe diese Kompromisse ein. Erster Petrus, Kapitel 4, Vers 4, wir haben schon diesen Vers gelesen. Diese Bestätigung dessen, warum die Leute sich nicht begeistern lassen von unserem Enthalten. Petrus schreibt, das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe Wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Sie lästern natürlich. Ich weiß, ich bin oft bei solchen Feiern, wo Alkohol konsumiert wird. Natürlich gibt es da manchmal auch gewisse kritische Bemerkungen, aber ich kann gut damit leben. Wir als Christen müssen sowieso damit leben können, weil wir anders sind. Das ist kein Pharisäentum, wo ich mich über eine Stufe höher über die Menschen stelle. Ich zeige ihnen, ich habe andere Gründe, mich zu freuen. Ich muss mein Denken nicht durch Alkohol verändern, um mich freuen zu können. Ich kann es auch ohne. Das ist die Freiheit in Christus, die ich auslebe für mich. Ich hatte mal ein Zeugnis von einer jungen Schwester gehört. Sie war mal vor einiger Zeit bei uns in der Gemeinde. Vielleicht können einige Jugendliche sich noch an sie erinnern. Und sie war wirklich für mich immer eine Freude, mit ihr zu diskutieren. Sie war ein überzeugter Christ. Sie lebte das, was sie auch glaubte. Und sie erzählte mir, sie waren auf einer Klassenfahrt in Berlin und ihre Klassenkameraden, ich glaube, das war die Abschlussfahrt nach Gymnasium, also, und sie erzählte mir, dass bei der Abschlussfahrt natürlich die meisten ihrer Klassenkameraden am Abend dann im Hotel, wo sie waren, sehr tief ins Glas geschaut haben, haben richtig gefeiert, viele, und saßen dann am nächsten Morgen am Frühstückstisch ziemlich niedergeschlagen. Manche haben sich geschämt von dem, was da passierte am Abend vorher. Und sie kam dann, und es war sehr mutig, finde ich, von der jungen Schwester, sie nahm die Bibel, hat das Buch der Sprüche aufgeschlagen, Sprüche 23, Verse 29 bis 35, Sprüche 23, Verse 29 bis 35, und hat dann diese Verse gelesen. 23 ab Vers 29. Wo ist Weh? Wo ist Leid? Wo ist Zank? Wo ist Klagen? Wo sind Wunde ohne jeden Grund? Wo sind trübe Augen? Wo man lange beim Wein sitzt und kommt auszusaufen, was eingeschenkt ist. Sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glase so schön steht. Er geht glatt ein, aber danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Da werden deine Augen seltsame Dinge sehen und dein Herz wird Verkehrtes reden. Und du wirst sein wie einer, der auf hoher See sich schlafen legt und wie einer, der oben im Mastkorb liegt. Sie schlugen mich, aber es tat mir nicht weh. Sie prügelten mich, aber ich fühlte es nicht. Wann werden sie aufwachen? Wann werde ich aufwachen? Dann will ich es wieder so treiben. Meine Lieben, ich habe mich gefragt, hätte diese Schwester es so mutig am nächsten Morgen vorlesen können, ihren Klassenkameraden, wenn sie mitgefeiert hätte? Ich denke, die Frage ist, oder die Antwort ist eindeutig, ja. Sie hätte sich das nicht trauen können, weil sie einfach das genau hätte mitgemacht wie sie. Und das befremdet die Leute. Wir sind anders. Ich weiß, ich war mal in einer Familie untergebracht, wo ich eine Zeit lang hier in Deutschland nicht zu Hause war. Und es waren 10 Tage bei denen, die mich freundlicherweise aufgenommen haben, Christen beide, Frührentner, eine hiesige Familie. Und als ich dann, das war zur Zeit, als meine Frau Elvira operiert wurde, ich ging früh aus dem Haus und kam dann spät abends wieder aus dem Krankenhaus. Und am ersten Abend, als ich kam, saß das Pärchen mit einer Flasche Wein vor dem Fernseher und haben auch mich eingeladen, ein Gläschen Wein mit ihnen zu trinken. Ich habe nur gesagt, also ich möchte es nicht. Und merkte aber, sie waren schon ein bisschen angeheitert. Gut, eine Flasche Wein zu zweit, ist wahrscheinlich schon ein bisschen so, wird man fröhlicher. Und dann ging ich auch aufs Zimmer und zweite Tag das Gleiche, das dritte. Und am dritten oder vierten Tag, bin mir jetzt nicht ganz sicher, als ich kam, stand auf einmal keine Flasche Wein mehr da. Und die restlichen Tage auch nicht. Und wir haben diese Abende eine sehr gute geistliche Unterhaltung. Ich habe im Nachhinein mich gefragt, hätte ich mitgemacht, auch nur ein Gläschen, wie wäre es gewesen, diese restlichen Tage? Ich denke, wir verpassen sehr oft durch unsere Enthaltsamkeit die Möglichkeit, den Menschen eine Ermutigung zu sein, Abstand von gewissen Dingen zu nehmen, in diesem Falle vom Alkohol. Also deswegen zum einen, wie gesagt, das Zeugnis. Wir können positiv das beeinflussen. Und das andere, negative. Wir werden eigentlich zur Versuchung, wenn wir da, oder können zu einer Versuchung werden, wenn wir sorglos mit dieser Frage umgehen. Im Römer Kapitel 14 warnt uns Paulus davon und spricht, Römer Kapitel 14, Verse 20 und 21. Zerstöre nicht mit deiner Speise, um die Speise willen, Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit dem schlechten Gewissen isst. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran auch sich dein Bruder stößt. Damals war es zum Teil das Fleisch, aber auch der Wein das Problem. Heute ist es der Alkohol. Und die Statistik spricht für sich. Wir haben sie gehört, die Zahl. Lass es aus der Liebe zu deinem Nächsten. Das ist der zweite Punkt. Unser gesunder Menschenverstand sagt uns, lass uns Abstand nehmen. Und der dritte, letzte Punkt: Alkoholkonsum widerspricht dem Ziel der Erschaffung des Menschen. Wir haben zum ersten Mal gesehen, wie die Schrift dazu steht, das Alte Neue Testament. Das zweite, was unser Menschenverstand in Bezug auf diese Frage uns sagt oder wie menschlich eigentlich reagiert werden kann oder soll. Und Alkoholkonsum, der letzte Punkt, widerspricht dem Ziel der Erschaffung des Menschen. Also bis zur Sintflut, bis zu der Zeit, als die große Wasser kam über diese Erde, gab es oder gibt es in der Bibel keinen Bericht über Alkohol. Wahrscheinlich, die Forscher sagen, damals war das Klima auf der Erde ganz anderer Natur und es gab keinen Gärungsprozess, den wir heute kennen, weil es eine ganz andere Substanz war vom Klima, vom Ganzen. Und das erste Mal lesen wir von einem Betrunkenen, nach der Sintflut Noah von den Früchten des Landes genossen hat, also zum ersten Mal gab es Wein. Und dieser Mann hat sich vielleicht aus Unerfahrenheit, weil er vielleicht damit auch nicht umgehen könnte, vollgetrunken und die Folgen dessen waren schon in seiner Familie katastrophal. Wir können uns diesen Bericht in Ruhe mal durchlesen. Also, die Bibel sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient mir zum Guten. Die Schrift ermutigt uns, von allem uns fernzuhalten, was zu einer Gefahr werden könnte. Das ist, was hier wir lesen in Vers 18, Kapitel 5, Epheser. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Also Gott hat den Menschen geschaffen, damit er sich in ihm genügen erfreuen soll und nicht in anderen Dingen. Das ist es, was das Ziel der Erschaffung des Menschen war. Der Mensch soll sich in Gott erfreuen, nicht in anderen Dingen. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Ein Kind Gottes braucht nicht zu den Aufputschmitteln zu greifen, um die Launen zu steigern. Also ich würde mich schämen, zuzugeben als Christ, dass ich etwas brauche, um mich freuen zu können, weil ich ja ein Kind Gottes bin, weil ich ja in Gott die Fülle eigentlich haben sollte. Aber viele Christen, sie haben nicht diese Erfüllung um Gott, diese Genügsamkeit im Gott haben sie nicht gefunden und sie suchen sie anderswo. Und im Alten Testament, im Buch der Prophet Jeremia schreibt im Jeremia Kapitel 2 Folgendes zu diesem Punkt, Jeremia Kapitel 2, Vers 13, da sagt Gott durch diesen Propheten, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Diese Ersatzdrogen, und zu denen auch gehört auch Alkohol, das sind gerade diese Zisternen, zu denen Menschen, die sich Christen nennen oder vielleicht auch Christen sind, greifen und Gott ist eifersüchtig. Er sagt, hast du nicht die Fühle in mir, dass du zu diesen Dingen greifen musst? Etwas stimmt doch nicht. Statt euch in mir zu erfreuen, sagt Gott, sucht ihr euch eine Lüge, eine Fata Morgana, die euch etwas verspricht, die es aber nicht gibt. Diese Lehre in uns, sollten wir sie haben als Christen, wird Alkohol nie fühlen können. Sondern, und darüber spricht gerade unser Text weiter, im Epheser Kapitel 5, Verse 19 und 20, da sagt Paulus eigentlich, wie man sich im Geist erfüllen lassen soll. Oder was die Alternative ist, wenn man nicht Alkohol trinken muss als Christ oder soll, dann sagt er, guck mal, so könnt ihr diese Erfüllung haben. Lasst euch vom Geist erfüllen, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also hier finden wir die Erfüllung. Das alles andere sind trügerische Zisternen, von denen die Bibel spricht. Bei einem ist das vielleicht das Geld, bei anderen vielleicht die Pornografie oder die eigene Ehre, der Stolz, bei einem vielleicht aber Alkohol. Also man greift dazu, weil man einen Ersatz braucht, weil man nicht die Fühle in Gott hat. Die Bibel lehrt uns aber und sagt, entweder oder. Wir sollen bestrebt sein, Gefühle in Gott zu haben. Und die Frage ist einfach, genießt du es, ein Kind Gottes zu sein? Siehst du es als ein gewaltiges Vorrecht, schon in diesem Leben mit ihm zu leben? Oder ist das eine Last für dich, nur noch ein Durchhalten, eine Qual, Jesus nachzufolgen? Hast du die Fülle in Christus? Oder musst du irgendwo immer wieder einen Zusatz holen, eine gewisse Betäubung, die dir diese scheinbare Fülle dann verspricht? Reicht es aus, das, was du in Christus hast? Wenn es für uns als Christen ständig ein schwerer Gang ist, als Christ zu leben, Christ zu sein, dann werden wir früher oder später irgendwo anders diesen Nachschub holen. Wie gesagt, die einige suchen es in ekstatischen Erlebnissen zum Beispiel, in der charismatischen Szene, einige Christen. Man möchte so künstlich von den Gefühlen mitgenommen werden, aufgeputscht werden, weil sie diese Gefühle sonst nicht haben. Die anderen suchen es im Alkohol, um das zu bekommen, was sie nicht haben. Und die Bibel lehrt es und sagt, damit wir diese Erfüllung bei Gott suchen, haben wir diese Warnungen, von denen wir heute gehört haben. Nicht, die Bibel sagt nicht, ein bisschen von einem und ein bisschen vom anderen. Nein, die Bibel sagt, das oder das. Entweder suchst du es da oder du hast die Fülle in Gott. Das ist, was hier dieser Vers uns lehrt. Also ich komme zum Schluss. Lass uns nicht von diesem Gift ernähren, den damals wir den Ameisen vorgelegt haben. Und dieser Gift wird uns ständig angeboten. Der schmeckt auch nicht schlecht am Anfang. Für die Ameisen ist das der Waldhonig. Was ist das für dich? Was ist das für mich, was wir außerhalb von Gott so gerne haben? Sondern die Bibel sagt, lass dich vom Geist erfüllen. Es ist eine tägliche Angelegenheit. Du kannst dich nicht einmal vom Geist erfüllen lassen und dann sagen, so ein Jahr lebe ich davon. Du musst täglich das Wort Gottes in die Hand nehmen. Du musst täglich mit Gott im Gebet verbleiben. Dich vom Geist erfüllen lassen. Das Ausleben, wie wir es heute in der Ansprache gehört haben, nicht ein Hörer, sondern ein Täter des Wortes sein. Erkenne diesen Gott. Handle in seiner Gegenwart. Und sei dir dessen bewusst, ein Kind Gottes zu sein. Es ist gewaltig, was für einen Stand wir in Gott haben. Und es ist so, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so schändlich, dann irgendwo diese Speise zu holen. Praktisch damit zu bezeugen, es reicht nicht aus, was ich in Gott habe. Ich brauche noch irgendwo etwas zusätzlich. Und sei dir dessen sicher, Satan wird dir diesen Köder auf den Weg, auf deinen Laufweg stellen. Da, wo du läufst. Es steht in der Beschreibung, in der Anleitung zum Gebrauch von dieser Dose. Man soll sie immer dahin stellen, wo die Ameisen ihren Laufweg haben, wo sie unterwegs sind. Und Satan wird genau da das hinstellen in deinem Leben und in meinem Leben, wo wir unterwegs sind, in Kreisen, wo wir verkehren. Da wird diese Dose stehen. Und wenn du es selbst auch schaffen solltest, vielleicht davon dich von gewissen Abhängigkeit vielleicht frei zu halten, so sei dir dessen bewusst, dass dieses Gift in dein Nest getragen wird, in deine Familie, in die nächste Generation. Wenn du es vielleicht schaffst, damit umzugehen, vielleicht, ich weiß es nicht, die Gefahr ist riesig, dass du es nicht schaffst, aber wenn du es schaffst, dann wird es genauso sein wie bei den Ameisen. Sie tragen es in ihr Netz hinein und töten ihre Brut, ihre Nachkommen. Mir hat mein Bruder gesagt, ein Ältester einer Gemeinde, er ist in meinem Alter, er sagt, als ich ein Jugendlicher war, hier in Deutschland, kam damals unter einigen diese Frage auf und sie haben die Gemeindeleitung das Leben schwer gemacht mit dieser Frage des Alkohols. Warum nicht? Sie haben immer wieder diskutiert und angefangen auch mit einem Bärchen. Und sagte, heute beobachte ich ihre Familien, ich kenne sie alle, wir waren in einer Jugend. Und ich sehe, dass ihre Kinder, die Kinder von diesen Menschen, die angefangen haben, dieses Gift in ihr Nest zu schleppen, schon richtig Probleme mit Alkohol haben. Es ist der nächste Schritt. Es ist genauso wie mit diesem Köder. Satan stellt dir den auf den Weg. Und ich möchte dich ermutigen mit diesem Bibelvers nochmal. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Werden wir voll Geistes, Geschwister. Lasst uns nicht auf diese Lügen eingehen, auf diese scheinbare Freiheit, die uns vorgegaukelt wird. Gott hat viel mehr, er ist viel größer, er ist ein reicher Vater. Er wird alle unsere Bedürfnisse füllen können. So wollen wir beten.